Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Wie existenziell sie für die Sicherheit Israels sind, das müssen die Flugabwehrsysteme des israelischen Militärs immer wieder unter Beweis stellen, ob bei Angriffen aus dem Gazastreifen oder aus dem Libanon im Norden. Doch so einen Luftangriff mussten sie noch nie abwehren, denn der kam erstmals direkt aus dem Iran. Und auch Verbündete des Iran im Irak und in Syrien sowie die Hisbollah-Miliz im Libanon und die Houthis im Jemen beteiligten sich an dem Angriff, bei dem insgesamt um die 300 Drohnen, Marschflugkörper und auch ballistische Raketen abgefeuert wurden. Israelischen Angaben zufolge konnten allerdings 99% der Geschosse abgefangen werden, auch mit Hilfe von Israels Verbündeten wie etwa den USA, Frankreich oder Großbritannien. Dennoch ist die Sorge groß, dass die Lage im Nahen Osten noch weiter eskalieren könnte. Hanna Resch.
Gestern Nacht. Luftalarm. Am Himmel über dem Felsendom in Jerusalem fängt das israelische Militär iranische Drohnen und Marschflugkörper ab. Insgesamt werden mehr als 300 Drohnen und Raketen vom Iran und seinen Verbündeten in Richtung Israel abgeschossen. Die Drohnen brauchen circa 6 Stunden, um Israel zu erreichen. Ein Angriff, der Israel Zeit zum Reagieren lässt. Die israelische Luftabwehr war bereits seit Tagen in höchster Alarmbereitschaft. Laut Militär konnten 99% der Flugkörper abgefangen werden. Ein Mädchen ist durch ein Schrapnell schwer verletzt worden. Israels Armee hat diesen Angriff sehr beeindruckend abgewehrt, zusammen mit ihren Partnern wie Amerika und den anderen. Der Angriff? Eine Reaktion auf diesen Anschlag in Syrien vor 2 Wochen, der Israel zugeschrieben wird. Dabei wurden 7 Mitglieder der iranischen Revolutionsgarden auf dem Botschaftsgelände in Damaskus getötet. Danach kündigte der geistliche Führer des Iran, Ayatollah Khamenei, an, Israel zu bestrafen. Die Frage ist jetzt, ob und wenn ja, wie die israelische Armee auf den Angriff reagieren wird. Am Nachmittag tagt das Kriegskabinett in Jerusalem, um das weitere Vorgehen zu beraten. Kriegskabinettsmitglied Gantz hatte zuvor schon Andeutungen gemacht. In Angesicht der iranischen Bedrohung werden wir eine Koalition bilden und werden den Preis vom Iran einfordern in einer Weise und zu einer Zeit, die wir als richtig empfinden. Doch die USA wollen keine Verschärfung des Konflikts, soll US-Präsident Biden Netanyahu in einem Telefonat mitgeteilt haben. Der Premierminister weiß, dass der Präsident keinen Konflikt mit dem Iran will, dass er keine Eskalation will und dass der Präsident seit dem 7. Oktober alles tut, um zu verhindern, dass es zu einem größeren Krieg in der Region kommt. Dringlichkeitssitzung der G7-Staaten. Sie verurteilen den Angriff scharf. Bundeskanzler Scholz nimmt via Videocall daran teil. Versichert Israel während seiner China-Reise Solidarität und Unterstützung und mahnt gleichzeitig.
Wir werden alles dafür tun, dass es nicht zu einer weiteren Eskalation kommt und deshalb auch unseren bisherigen Kurs weiter verfolgen. Aber wir können nur alle warnen, insbesondere den Iran, so weiterzumachen.
In Tel Aviv ist heute Abend von der Bedrohungslage nur noch wenig zu spüren. Die Menschen hier versuchen, ihren Alltag fortzuführen. Doch Anspannung hängt weiter in der Luft. Es ist beängstigend. Sie schießen mit Raketen auf unser Zuhause und sie haben so viele Menschen umgebracht und gekidnappt. Es ist beängstigend. Aber wir tun, was wir können und versuchen, unser Leben weiterzuleben. Offen bleibt, was Israels nächster Schritt sein wird.
Ja, die Frage geht an unseren Korrespondenten Christian Limpert in Tel Aviv. Das Kriegskabinett hat zu Ende getagt. Was ist denn dabei rausgekommen?
Israelische Medien berichten, dass man sich nicht geeinigt hat, wie und wann man auf diesen iranischen Angriff antworten möchte. Es steht wohl nur fest, dass man sich bald wieder treffen will. Benny Gantz als Mitglied des Kriegskabinetts, aber auch als Oppositionspolitiker, hat gesagt, dass die internationalen Partner eben wichtig seien und dass man zu gegebener Zeit eben eine Antwort geben werde. Das heißt aber, dass der Druck der Amerikaner eben die Aufforderung von US-Präsident Biden, nicht einen Vergeltungsschlag durchzuführen, wohl doch ein großes Thema war.
Aber welche Szenarien einer israelischen Reaktion wären denn überhaupt denkbar?
Nun, da ist viel natürlich Spekulation, aber die heftigste Antwort wäre natürlich ein militärischer Schlag direkt auf iranisches Gebiet, auf eine Militäreinrichtung. Denkbar ist natürlich auch, dass die Israelis das tun, was sie, wenn man so will, seit Wochen, Monaten und Jahren tun, nämlich die Stellvertreter Irans anzugreifen, also momentan natürlich ganz massiv die Hisbollah im Libanon, aber eben auch Stellvertreter Irans in Syrien, wie das ja immer wieder passiert ist. Das ist denkbar. Rein theoretisch ist auch denkbar, dass es erstmal gar keine Antwort gibt, denn, das hat Verteidigungsminister Gallant so gesagt, die Tatsache, dass man diesen Angriff so erfolgreich abgewehrt hat, auch das ist schon eine Art von Sieg und, wenn man so will, auch eine Art von Vergeltung.
Du hast den Druck der USA eben angesprochen. Wie empfänglich ist Israel denn für Mahnungen auch der Verbündeten wie der USA, dass dieser Konflikt jetzt nicht weiter eskaliert?
Bei dieser Frage dreht sich viel um den Premierminister Netanyahu, der ja bei Kritik aus den USA, wenn wir zum Beispiel an das Vorgehen Israels im Gazastreifen denken, bislang relativ wenig als einsichtig schien. Das Ganze könnte sich nun geändert haben, wenn man auch da wieder auf das Kriegskabinett schaut, darauf, dass dieser Druck eben ein Thema heute war. Denn man hat natürlich gesehen, dass bei diesem Angriff des Irans die Luftverteidigung der Amerikaner, die sich ja aktiv beteiligt haben, doch eine entscheidende Rolle gespielt hat. Also wenn jetzt Präsident Biden sagt, er rät von einem, er möchte keinen Vergeltungsschlag Israels sehen, dann heißt das ja auch, dass die Amerikaner als Schutzmacht sozusagen dann möglicherweise bei der Verteidigung Israels vielleicht ausfallen würden.
Christian, vielen Dank für diese Informationen nach Tel Aviv. Ja, und im Iran, wo die Vernichtung Israels als Staatsziel gilt, feierten die Anhänger des Mullah-Regimes heute diesen Angriff sehr, auch wenn der ja weitgehend vereitelt werden konnte. Zudem gab es neue Drohungen aus Teheran für den Fall, dass Israel mit einem Gegenangriff reagieren würde. Doch in der Bevölkerung sind auch sorgenvolle Töne vor einer weiteren Eskalation zu hören, berichtet Markus Rosch.
Der Tag danach. In Teherans Innenstadt hängt ein neues Propagandaplakat. Das Mullah-Regime warnt Israel auf Hebräisch. Euer nächster Fehler, heißt es, wird euer Ende sein. Mit dieser Regierungspropaganda können viele Iraner wenig anfangen. Sie kämpfen mit Alltagsproblemen, der Wirtschaftskrise, den hohen Preisen. Viele haben auch Angst. Ich denke, das kann zu einem Weltkrieg führen. Ich konnte letzte Nacht vor Angst nicht schlafen. Alles wird nun wieder teurer, wenn es einen Krieg gibt. Ich mache mir große Sorgen um die Sicherheit. Gestern Abend noch ein anderes Bild. Regimeanhänger bejubeln am Palästinaplatz den Angriff. Die Hardliner feiern, sehen die Operation als Zeichen der Stärke. Der Grund meiner Freude ist, dass es unser Recht war, uns zu verteidigen, da vorher unsere Botschaft in Syrien angegriffen wurde. Die iranische Regierung nennt heute den Angriff einen Erfolg. Gleichzeitig versucht man zu deeskalieren. Die Ziele seien erreicht worden, so der Armeechef. Die Operation ist vollständig beendet, zu unserer vollen Zufriedenheit. Minimal und begrenzt sei diese so wörtlich Verteidigungsaktion gewesen, sagt der iranische Außenminister. Militärexperten werten die Art des Angriffs als Zeichen dafür, dass der Iran keine weitere Eskalation wolle.
Also der Iran hat nicht, ich sage mal, sein schweres Potenzial eingesetzt, das er durchaus hat, um massiven Schaden in Israel herbeizuführen. Er hat zwar sehr umfangreich mit Drohnen und Raketen angegriffen, aber der Angriff war relativ begrenzt.
Der Iran warnt vor einer möglichen Vergeltung und sendet auch ein Zeichen an die USA. In einem Tweet der iranischen UN-Delegation heißt es heute fast beschwörend: Es ist ein Konflikt zwischen dem Iran und Israel. Die USA müssen sich raushalten.
Katharina Willinger berichtet von unserem AD-Studio in Istanbul über den Iran. Katharina, der Iran will einerseits Stärke demonstrieren, aber offenbar nicht zu viel Risiko eingehen. Was bezweckt er mit dieser Strategie?
Na, zunächst verkauft er natürlich diesen Angriff vor seinen Anhängern in Teheran als einen großen Erfolg. Ich meine, was bleibt dem Regime auch anderes übrig? Zu scheitern kommt für sie sozusagen nicht in Frage. Und zum anderen versucht man natürlich, das Ganze klein zu spielen, international, um auch andere Staaten, allen voran die Amerikaner, dahin zu bringen, mäßigend auf Israel einzuwirken. Denn, wir haben es im Beitrag ja gerade auch schon gehört, man hat kein Interesse an einem direkten Krieg mit Israel. Da würden die Amerikaner vermutlich ja auch irgendwann mit einsteigen, gerade wenn der Iran wieder angreifen würde. Das hat Biden ja schon klar gemacht. Und da hat der Iran natürlich auch irgendwann Probleme mit der eigenen Kapazitätsgrenze, mit den eigenen Strukturen, die ihm so zur Verfügung stehen.
Du sagst es, was würde das denn bedeuten für den Iran, wenn sich dieser Konflikt jetzt doch ausweitet?
Naja, zum einen würde es natürlich bedeuten, dass man in einem direkten Krieg mit zwei großen Streitkräften stehen würde, mit einem Land, das auch der NATO angehört, den Amerikanern. Und zum anderen ist man ja ohnehin schon mit sehr vielen Konflikten im Gange, auch innenpolitisch. Das Regime ist ja keinesfalls stabil. Man hat immer wieder große Kritik in den letzten Jahren aus der Bevölkerung gehört, Proteste, die sich gemehrt haben, zuletzt im Herbst 2022. Die Frau-Leben-Freiheit-Proteste, daran erinnern sich sicher sehr viele. Und diese Unzufriedenheit hat ja nicht abgenommen, im Gegenteil, sie ist größer geworden, auch bei denen, denen es jetzt in erster Linie vielleicht nicht um Freiheitsrechte geht, sondern auch um ihr privates, um ihr persönliches Leben. Die Wirtschaftskrise ist immens, die Unzufriedenheit gegenüber der Regierung wächst Tag für Tag. Das haben wir auch bei den letzten Wahlen gesehen, im Ende Februar. Da sind ja kaum mehr Leute überhaupt hingegangen. Und das spürt das Regime, das heißt, einen außenpolitischen Konflikt zu den ganzen innenpolitischen Problemen kann es sich im Grunde eigentlich gar nicht leisten.
Katharina, vielen Dank für die Informationen nach Istanbul. Und jetzt schalten wir nach Berlin und dort begrüße ich den Chefredakteur des Magazins Zenit, den Nahostexperten Daniel Gerlach. Guten Abend, Herr Gerlach.
Ja, hallo, Herr Zamperoni.
Eine solche Eskalation hat es in diesem Konflikt Israel-Iran noch nicht gegeben, einen solchen Angriff. Aber es war, wir haben es ja auch gerade schon mehrfach gehört, auch nicht das volle militärische Potenzial, das der Iran da abgerufen hat. Wie deuten Sie das?
Ich habe zum ersten, heute Morgen habe ich gedacht, eigentlich handelt es sich da um einen strategischen Fehler der Iraner. Denn sie haben eben nicht erreicht, was sie propagiert haben, dass sie Israel tatsächlich bestrafen oder empfindlich treffen würden. Sondern ihre Raketen wurden abgefangen und nicht nur durch das israelische Luftverteidigungssystem, sondern auch durch westliche Staaten, offenbar auch arabische Staaten der Region Jordanien, Saudi-Arabien, die da mitgeholfen haben sollen. Und im zweiten Punkt habe ich hier allerdings etwas anderes gedacht. Es kann natürlich sein, dass die Iraner sich hier selbst überschätzen. Es kann allerdings auch sein, dass sie versuchen zu testen, was die israelische Luftverteidigung tatsächlich drauf hat. Und wenn es so ist, dass sie mit 200 oder 300 Geschossen, Drohnen, Raketen, Marschflugkörpern die gesamte israelische Luftverteidigung herausfordern können, dann könnten sie danach wirklich Rückschlüsse darauf ziehen, wie die funktioniert, von wo die starten und so weiter. Und darauf deutet hin, dass offensichtlich ja verschiedene Geschosse in verschiedene Landesteile auch geschossen wurden. Dazu müssten die Iraner allerdings sehr konkrete und sehr gute Auswertungskapazitäten haben. Und da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob sie da nicht etwas übertreiben. Aber das iranische Regime verkauft das als Triumph. Ich denke, es ist gegenüber der eigenen Bevölkerung nicht wirklich ein Triumph, weil ein großer Teil der Bevölkerung sich dafür nicht interessiert. Aber es ist natürlich so, dass ein solches Regime auch in einem geschlossenen Weltbild handelt und denkt und seine eigene Logik hat, die nicht immer unbedingt schaut, was die anderen denken oder wie die anderen reagieren werden.
Und welche Reaktion erwarten Sie jetzt von den Israelis?
Ich denke, dass Benjamin Netanyahu in einer sehr komfortablen Lage ist. Auch wenn man heute hört, dass das Kriegskabinett keine Entscheidung getroffen hat, dass die Amerikaner großen Druck ausgeübt haben, dass man es jetzt dabei belassen soll, ist Netanyahu in der Situation, dass er eigentlich triumphiert. Er hat es nämlich geschafft, die gesamte Aufmerksamkeit, die vorher auf dem für ihn international äußerst unangenehmen Gaza-Krieg lag, jetzt auf das Thema Iran zu lenken. Und dem diente, glaube ich, auch, oder das war eines der Elemente seines Kalküls vorher, die Eskalation mit Iran auch ein Stück weit zu suchen, die Gelegenheit zu nutzen. Weil er wusste, wenn er wenn er eine solche Situation herstellt, dann werden die Amerikaner definitiv nicht mehr darüber diskutieren, ob sie Israel mit Waffen beliefern. Und dann wird die internationale Gemeinschaft, zumindest der westliche Teil der internationalen Gemeinschaft, auch solidarisch mit Israel sein. Und das ist eine Situation, die die Amerikaner verstehen. Aber ich denke, da sind die Iraner ein Stück weit auch in eine Falle getappt. Aber nochmal, sie verkaufen ihren eigenen Leuten das als Erfolg. Und wie Netanyahu das nutzen wird, wird man sehen. Ich denke auf jeden Fall, dass er zurückschlagen kann und dass er auch irgendwann zurückschlagen wird, aber dass er sich jetzt damit Zeit lässt.
Und welchen Einfluss haben die Anrainerstaaten dabei auf die ganze Situation in der Region?
Ja, das finde ich, finde das einen sehr hochinteressanten Punkt eigentlich, weil wir reden über einen Flächenbrand, über eine regionale Eskalation, aber die arabischen Staaten haben eigentlich deutlich gemacht, wir wollen diesen Krieg hier nicht. Sie haben die Amerikaner gewarnt, der irakische Ministerpräsident hat offensichtlich mit der Biden-Administration gesprochen vorher, hat gute Kontakte nach Teheran, Saudi-Arabien hat hier mitgearbeitet, Jordanien hat offensichtlich auch am Abfangen dieser Projektile durch den jordanischen Luftraum mitgewirkt. Also die arabischen Staaten haben sich hier konstruktiv gezeigt. Das bedeutet allerdings nicht, dass sie sich jetzt einer israelischen Allianz gegen Iran anschließen werden. Denn das Thema Gaza ist sehr virulent und dort sterben tagtäglich viele Menschen und die arabischen Staaten sind mit der Politik Israels da überhaupt nicht einverstanden. Insofern glaube ich, ist die Hoffnung, dass man jetzt eine regionale Allianz gegen Iran in dieser Situation schmieden könnte, wie es der israelische Verteidigungsminister ja gesagt hat, die ist verfrüht.
Außenministerin Annalena Baerbock hat heute Abend im ARD-Brennpunkt gefordert, die Sanktionen gegen den Iran auszuweiten. Wie sinnvoll wäre das?
Ja, das fordert ja die Opposition, die CDU, CSU schon lange. Ich denke, man sollte mal die Menschen in Iran fragen, unter anderem die, für die man sich ja hier einsetzen möchte, nämlich die Frauen, die dort zusammengeschlagen werden, deren Rechte beschnitten werden, die Bevölkerung, die nicht hinter dem Regime steht, wie sie darüber denkt. Ich glaube, es ist in der derzeitigen Situation, wirklich muss man sehr darüber nachdenken, ob man die iranische Wirtschaft noch weiter ersticken möchte. Und darüber hinaus muss man sagen, das Ganze spielt sich auch in einer anderen Realität ab als vor einigen Jahren. Wir haben große Akteure in China, Indien, Brasilien, Russland, die bei sowas nicht mitziehen würden und ein großer Teil dieses globalen Südens steht in dieser Diskussion auch ein Stück weit auf Seiten der Iraner und findet, dass sie eigentlich hier in der Defensive waren und auf einen Angriff geantwortet haben und insofern ist die Frage, ob man es wirklich schaffen würde, die Weltgemeinschaft von solchen Schritten zu überzeugen. Deutschland alleine kann da wenig machen und ich glaube auch, dass verschiedene europäische Staaten da Vorbehalte hätten, diese Sanktionen jetzt weiter zu verschärfen, die ohnehin ja schon scharf sind.
Daniel Gerlach, vielen Dank für die Information und das Gespräch nach Berlin.
Ja, danke Ihnen.
Und zu dieser Eskalation, zum Angriff des Iran auf Israel, jetzt die Meinung von unserem langjährigen Nahostkorrespondenten Oliver Meyer-Rüth vom Bayerischen Rundfunk.
Seit dem brutalen Überfall der Hamas-Terrororganisation auf Israel am 7. Oktober vergangenen Jahres gibt es auch hierzulande Stimmen, die argumentieren, man müsse den Hamas-Angriff im historischen Kontext sehen. Soll heißen, die Israelis seien aufgrund ihres Vorgehens im Nahen Osten selbst schuld an Mord und Totschlag gegen das jüdische Volk. Auch nach Irans Angriff vergangene Nacht sind Sätze zu hören, wie Israel habe die Verantwortung für die Eskalation. Denn Anfang April sei in Damaskus ein iranisches Konsulat bombardiert und unter anderem zwei Generäle der iranischen Revolutionsgarde getötet worden. An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich widersprechen. Israel hat zwar viele Militäroperationen gegen das Mullah-Regime und seine Revolutionsgarde durchgeführt, aber einen israelischen Luftangriff auf den Iran gab es bisher nicht. Teheran hingegen ließ jahrelang seine Terrorschergen von Hisbollah und Hamas israelische Zivilisten angreifen und eskaliert jetzt beispiellos und brandgefährlich. Deshalb sprangen Großbritannien, die USA und Jordanien Israel sofort militärisch zur Seite. Und das, obwohl im Westen die Kritik an Israels Vorgehen im Gazastreifen zuletzt immer lauter wurde. Israel wird auf den iranischen Angriff militärisch reagieren. Deshalb sollte sich der stets zögerliche Bundeskanzler jetzt schnell überlegen, welche Rolle Deutschland hat, wenn die Mullahs erneut Raketen und Drohnen auf Israel abfeuern. Es könnte sein, dass wir uns gerade mit hoher Geschwindigkeit dem Moment nähern, an dem klar wird, was die über Jahre hinweg beschworene Formel Israels Sicherheit sei deutsche Staatsräson wirklich bedeutet. Nur Reden oder militärischer Beistand?
Die Meinung von Oliver Meyer-Rüth. Heute mussten sich noch mit Pappe begnügen. Die echte Meisterschale, die gibt's dann erst zum Saisonende. Aber fest steht schon jetzt, zum ersten Mal ist Bayer Leverkusen deutscher Fußballmeister. Dafür hat die Mannschaft heute mit einem furiosen Sieg gegen Werder Bremen gesorgt, zu dem insbesondere ein Bayer-Stürmer beigetragen hat. Stefan Hensel berichtet aus einem Stadion, in dem es am Ende kein Halten mehr gab.
Ein Ziehen, ein Zerren, ein Wahnsinn. Florian Wirtz mittendrin. Endlich haben sie es geschafft. Endlich dürfen sie feiern. Bayer Leverkusen, deutscher Meister. Ein Traum wird wahr. Nach langen Jahren der bayerischen Dominanz.
Ich glaube, es gibt genug, die uns die Daumen gedrückt haben heute. Und deswegen sind wir natürlich froh, dass wir da alle so ein bisschen glücklich machen.
Die Partyzone ist schon vor dem Spiel voller Energie, voller Leidenschaft. Schiri Osmas hebt durch eine Handbewegung und eine klare Geste die Stimmung weiter an. In der 23. Minute. Strafstoß nach Videobeweis. Victor Boniface wagt den ersten Schuss ins Glück. Der Weg zur deutschen Meisterschaft wird immer kürzer. Wird ja auch Zeit. 5-mal Vize reicht. Wer wüsste das besser als Rainer Kallmund?
Welchen Stellenwert in Ihrem sportlichen Leben hat dieser Meistertitel?
Nummer 1.
Es ist einseitig, es ist aufregend. Das 2:0 fällt nach einer knappen Stunde durch Granit Xhaka. Ein wundervolles Tor einer wunderbaren Mannschaft.
Wir wollten den Fans vor allem zu Hause den Titel geben, haben es gemacht und lassen es aber genießen.
Irgendwie alles noch unwirklich, genau wie dieser unglaubliche Florian Wirtz. Der Mann für die magischen Momente, gerade mal 20. Leverkusen ist einfach nicht zu stoppen. Das 3:0, es kann nichts mehr schiefgehen. Bayer 1979 in die Bundesliga aufgestiegen, 2024 endgültig an der Spitze. Und natürlich lieben alle Xabi Alonso.
Es ist total verdient, dass wir sind Meister. Wir haben gut gespielt. Wir waren sehr konstant. So ja, 5 Spiele vor zu gewinnen ist unglaublich.
Die ersten Fans hält nichts mehr auf den Rängen. Die Bremer können Wirtz nicht mehr halten. 83. Minute. Wirtz macht nicht nur das 4:0, er schickt auch noch die Übermütigen vom Platz. Denn es ist noch nicht Schluss. Auch nicht bei Wirtz. Einer geht noch rein. 5:0. Dann ist es endgültig vollbracht.
Das ist was Einmaliges. Ich glaube, wir haben Geschichte geschrieben und das muss man auch gebürtig feiern.
Wir haben Vizekusen nicht nur beendet, sondern, würde ich sagen, pulverisiert.
Leverkusen tobt. Leverkusen erbebt. Leverkusen ist Meisterkusen.
Ja, genau. Aus Vizekusen, also dem ewigen Zweiten und Jahren des Leids für die Fans, wird jetzt also endlich Meisterkusen. Und das versetzt heute nicht nur die im Stadion, sondern eine ganze Stadt in einen Euphorierausch. Nachdem in Leverkusen fast jeder bis zuletzt noch zur Besonnenheit gemahnt hatte, damit ist jetzt nun Schluss, wie Juliane Fliegenschmidt berichtet.
Beim 5. Tor und dem Abpfiff flossen die Tränen. Endlich der Fluch Vizekusen aufgehoben. Bayer Leverkusen ist Meister und die Fans, sie sind einfach nur glücklich.
Ja, sensationell.
Ey, komplett geil. Ey, wir sind deutscher Meister.
Das Besondere an Bayer Leverkusen ist einfach dieses Spirit, den wir hier haben. Diese Kraft.
Xabi Alonso hat das natürlich mega gemacht. Also wir alle lieben ihn, das ist so.
Vor dem Spiel für den Erfolgstrainer Alonso haben sie hier schon die Straße umbenannt. Mehr als 70.000 Fans feierten heute rund um die Bay-Arena, obwohl nur 30.000 Menschen eine Karte für das Spiel hatten. Sie alle wollen zumindest in der Nähe sein, auch als der Bus mit der Mannschaft kommt.
Ich bin im 25. Jahr Leverkusen-Fan und Wahnsinn hier.
Ich habe 2002 mitgemacht, also auf dem Fahrt warte ich schon ewig.
3 Stunden später hat das Warten ein Ende. Zum ersten Mal nach 44 Jahren Bundesliga heißt es:
Wer ist Meister?
Leverkusen! 5:0!
Man kann einfach nur froh sein, was hier heute passiert ist. Es ist einfach unbeschreiblich, wirklich.
Meister!
Wir sind deutscher Meister, ja!
Die offizielle Meisterfeier wird es erst am 26. Mai geben, wenn vielleicht sogar noch mehr Titel dazugekommen sind. Mangels Balkon und großem Rathausplatz in Leverkusen wird auch diese Feier im Stadion sein.
Tja, und so wie die da alle strahlen, dürfte es in Leverkusen den meisten ziemlich egal sein, wie das Wetter wird. Aber für alle anderen jetzt die Aussichten. Wie starten wir denn in die neue Woche, Donald?
Ja, deutlich kälter, Ingo. Wir hatten ja bisher einen wirklich viel zu warmen April. Das wird sich dann ab morgen ändern. Wir schauen mal auf der Animation nach. Wir sehen hier dieses Tiefdruckgebiet, das dann von Island relativ rasch zu uns hereinzieht. Und es bringt kalte Luft aus dem Norden von Europa mit. Und damit ist es vorbei mit der fast sommerlichen Wärme. Deutlich tiefere Temperaturen werden sich durch die gesamte nächste Woche ziehen. Heute Nacht wird schon eine Kaltfront in der Mitte Regenfälle bringen, die sich in den Osten ausdehnen. Auch im Süden schauerartige, teils gewittrige Regenfälle. Das Ganze zieht morgen Vormittag in Richtung Süden und Südosten ab. Dahinter gibt es hier mal einen Streifen, wo es doch mal längere Zeit aufheitern kann, bevor von Westen her neue, zum Teil stramme Schauer und Gewitter heranziehen, zum Teil mit Graupel und Sturmböen, im Bergland sogar orkanartig. Im Süden ist noch Restwärme vorhanden, im Norden und morgen früh nur noch 3 Grad und die höchsten Werte morgen mit Glück noch mal knapp 20, im Norden überwiegend 12 bis 15 Grad. Und der Trend für die nächsten Tage, Dienstag und Mittwoch, immer wieder Schauer, teilweise Gewitter mit Graupel im Bergland, sogar Schnee.
Eindeutig aprillig. Vielen Dank, Donald, für diese Aussichten. Und soweit die Tagesthemen an diesem Sonntagabend. Hier im Ersten folgt jetzt Titel, Thesen, Temperamente, unter anderem mit einer Zukunftsvision über KI-gesteuerte Roboter. Noch ist es aber nicht so weit und deshalb begrüßt morgen Jesse Wellmer Sie hier ganz persönlich an dieser Stelle. Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.